Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch der Offenbarung fortsetzen können. Und wir wollen heute das Kapitel 7 betrachten, die Versiegelten Gottes. Wir erinnern uns, dass das Buch geschrieben wurde mit dem Zweck der Erlösung des Menschen. Und da der Zweck der Erlösung des Menschen die Erkennung Gottes ist, die aber nicht möglich ist, es sei denn, jemand kommt und zeigt sie uns, ist es der Sinn des ganzen Erlösungsplanes, nicht nur der Offenbarung, dass Gott offenbart wird, dass sein Wesen offenbart wird. Aber da wir uns erinnern, dass Gott in seiner rechten Hand dieses Buch hält, das versiegelt ist dort auf dem Thron, wird die Frage gestellt, wer ist fähig, es zu öffnen? Und fähig wird es zu öffnen nur derjenige, der fähig ist, den Menschen zu erlösen. Und das ist unser Heiland Jesus Christus. Deshalb ist er die Offenbarung aller Dinge. Wenn ein Mensch erlöst werden soll, dann muss er erkannt werden, damit er aufgenommen und ins Leben eines jeden Einzelnen umgewandelt wird. Deshalb hat sich Gott einen Zeitraum gesetzt, nachdem er die 12 Apostel berufen hat, dass bis zur Wiederkunft dieses Ziel erfüllt werden soll. Und der Zweck ist, dass die ganze Welt es sieht und eine Entscheidung bekommt zum ewigen Leben. Das Mittel sind natürlich die Jünger, nicht ein Buch, nicht irgendwelche Dinge, die nicht lebendig sind, können Christus offenbaren oder können Gott offenbaren. Deshalb konnte nicht die Bibel ausreichend sein. Christus musste kommen als das lebendige Wort, um den Vater zu offenbaren. Und so muss die Gemeinde Gottes, um dieses Licht für die ganze Welt zu sein, ihn komplett offenbaren, widerspiegeln. Das benötigte Mittel ist das Wesen und der Charakter Christi und die Quelle ist Gott. Von ihm ist Christus gekommen und durch ihn hat er gelebt, durch seine Liebe und Gerechtigkeit. So, jetzt haben wir die 7 Siegel angeschaut, zumindest die ersten 6, und sind jetzt dabei, das 7. Kapitel zu betrachten, wo die Versiegelten aufgeführt sind. Und jetzt müssen wir, bevor wir ins Thema gehen, schauen, was bedeutet diese Frage, die am Ende des Kapitel 6 gestellt wird, in Vers 17. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zornes. Was ist der große Tag seines Zornes? Es ist der große Tag der Abrechnung, aber auch der Darstellung, wer zu was gehört. Der Zorn Gottes soll beweisen, wer kann bestehen und wer nicht. Deshalb stellt hier die Frage, und wer kann bestehen? Seit Anbeginn des Erlösungsplanes steht diese Frage im Raum. Wer kann bestehen, wenn Gott sich aufmacht und alle Menschen prüft? Wir erinnern uns, und wir brauchen diesen Überblick, dass Adams Abfall von Gott den Tod erwirkt hat. Er konnte vor Gott nicht mehr bestehen. Er wird aus dem Paradies hinausgetan. Und gäbe es keinen Erlösungsplan, wäre er nie, hätte er weiter nicht gelebt, sondern wäre sofort gestorben. Aber da Gott einen Plan hatte, verläuft jetzt die Weltgeschichte, und ich nehme ein paar Ereignisse raus, um ein paar Dinge zu veranschaulichen in diesem Plan Gottes, den Menschen von seinem Abfall wiederherzustellen, dass er nicht mehr abgefallen ist. Und da spielt die Sintflut eine Rolle, da spielt das erste Kommen Christi vor allen Dingen eine Rolle, das Lamm, das er schon in Eden schlachtet, das zweite Kommen Christi und das dritte Kommen Christi. Wir haben sie alle in der Heiligen Schrift aufgeführt. Und jetzt wollen wir sehen, das Ziel ist also die Wiederherstellung. Und so arbeitet Gott, angefangen vom ersten Menschen, der Abel wird getötet, obwohl er gerecht ist. Der Henoch ist der Mann, der mit Gott lebt und so eng wiederhergestellt wird, dass er den Tod nicht mehr sieht. Noah ist unterwegs bei dieser Herstellung. Er baut die Arche. Gott will den Menschen bewahren, aber er schafft es nicht. Gott beweist durch die Arche, dass die, die nicht in die Arche gehen, nicht erlöst werden wollen. Und hier ist schon ein Bild der Versiegelung, wenn wir das so wollen. Die, die in der Arche sind, überleben. Die, die nicht in der Arche sind, überleben nicht. Die Arche wurde für wie viele Menschen gemacht? Natürlich für viele, aber nicht für alle. Wenn jetzt plötzlich die ganzen Menschen, als Noah sie aufrief, in die Arche gegangen wären, so wie die Tiere, dann hätte Gott mit Sicherheit die Sintflut nicht gebracht, weil der Zweck der Arche wäre erfüllt gewesen, dass die Menschen erlöst werden. Aber Gott beweist, dass sie es nicht wollen. Deshalb kommt sein Teilzorn zur Zeit der Sintflut und alle, die nicht in der Arche sind, werden und müssen umkommen. Sie können nicht bestehen. Nur die in der Arche sind, bestehen. Und dann wählt sich Gott natürlich den Abraham nach dem Noah mit demselben Ziel, wiederherzustellen den Menschen. Er ist der gläubige Abraham, er hat seinen Sohn Isaac und dann Jakob, der zu Israel umbenannt wird und der aus den 12 Stämmen Israel besteht. Aus diesen kommt auch Christus, er wählt aus diesen die 12 Apostel und es entsteht die Gemeinde Gottes, wie wir gesehen haben, die geht bis zum zweiten Kommen Christi. Bis dann muss die Wiederherstellung erfüllt sein. Im Millennium gibt es ein Gericht im Himmel und der Satan ist gebunden auf der Erde, hat niemand zu verführen. Und nach dem Millennium, nach den 1000 Jahren, findet das endgültige Endgericht statt, wo jeder das bekommt, was er gesät hat. So, jetzt wissen wir, bei der ganzen Plan geht es um die Wiederherstellung. Und wer kann bestehen hier, wo der Zorn Gottes kommt? Wir haben gelesen im sechsten Siegel, da wird alles bewegt, was hier auf Erden ist. Der Himmel wird zusammengerollt wie ein Buch. Die alle Elemente werden bewegt. Die Leute fliehen alle und sagen, fallet ihr Felsen über uns vor dem, der da kommt. So, die Menschen fliehen alle. Und deshalb ist die Frage gestellt, wer kann bestehen in diesem Zorn Gottes? Und diese Frage ist nicht eine Frage nur hier, des Neuen Testamentes. Diese Frage wurde schon immer gestellt, weil im ganzen Plan der Erlösung ist das hier, was am Ende stattfindet, das, was zählt. Die Endzeit ist genau das, was alle Dinge zusammenbringt. Das Gericht findet hier in dieser Zeit statt. Es beginnt dort und endet dann nach den 1000 Jahren, nachdem alles vorbei ist. So, wer kann bestehen? Das ist die Frage, die sich durch die ganze Heilige Schrift zieht, weil die ganze Heilige Schrift bewegt sich ja zu diesem Ziel hin. Alles, werden wir nachher sehen, geht und hat seinen Höhepunkt in diesem Bereich. Deshalb lese ich schon im Psalm 15 diese Frage, die hier gestellt wird. Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge? Wer ist es? Wer wird da stehen? Und wenn wir in Offenbarung 14 sehen, sind es die Versiegelten, die 144.000. Sie bleiben bestehen auf dem Berge und wohnen in der Hütte. Das heißt, sie werden als Einzige im Tempel sein. So, diese Frage ist eine Frage, die schon immer das Ziel war des Erlösungsplanes. Und die Antwort ist, wer ohne Tadel einhergeht und Recht tut, redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinen Nächsten kein Arges tut und seinen Nächsten nicht schmäht, wer die Gottlosen für nichts achtet, sondern ehrt die Gottesfürchtigen, wer ihm selbst zum Schaden schwört und hält's, wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen, wer das tut, der wird wohl bleiben. Und im Psalm 24 ist dieselbe Frage gestellt, ab Vers 3. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist wieder der Tempel, das ist wieder die Hütte Gottes. Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwöret nicht fälschlich, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das auch ihn fraget, das da suchet dein Antlitz, Gott Jakobs. Und wir sehen, es sind die Söhne Jakobs, die die Gerechtigkeit trachten. Und ich lese noch einen Texte aus Jesaja 33, diese Kapitel um Jesaja 32 bis 36 sind Endzeitprophetie. Und hier im Jesaja 33, wo es um diesen großen Tag des Zornes geht, wird hier die Frage gestellt, ab Vers 14, die Sünder zu Zion sind erschrocken, zittern ist die Heuchler ankommen und sprechen, wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden Feuer wohnen möge? Ja, das ist die Gegenwart Gottes. Wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohnt? Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist? Wer Unrecht hasset samt dem Geiz und seine Hände abzieht, dass er nicht Geschenke nehme? Wer seine Ohren zustopft, dass er nicht Blutschulden höre und seine Augen zuhält, dass er nicht Arges sehe? Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schöne, du wirst das Land erweitert sehen und so weiter. So, die Frage, wer wird bestehen in diesem Gericht, dann, wenn der große Tag des Zornes Gottes kommt, ist der, der ohne Tadel ist. Und wenn wir die Beschreibung der 144.000 lesen, ab in Kapitel 14, dann steht es, und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Sie sind wiederhergestellt, sie haben die neue Identität, sie sind ein Kind, ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und hörte eine Stimme vom Himmel als eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war als der Harfenspieler, der auf ihren Harfen spielen und sangen wie ein Neulied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn die 144.000, die erkauft sind von der Erde. So, diese Gruppe ist nur fähig, ein Lied zu singen. Warum? Weil sie gehen durch den Zorn Gottes unbeschädigt durch und bleiben am Leben. Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. So, die Frage haben wir nun beantwortet. Wer kann bestehen? Der gerecht ist, der wiederhergestellt ist, dessen Vertrauen zu Gott komplett ist. Und jetzt müssen wir verstehen den Prozess der Versiegelung. Warum oder was bedeutet versiegeln? Ich lese dann hier in Offenbarung 7 ab Vers 1. Und danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese und über das Meer und über irgendeinen Baum. So, hier geht es um Kriege, hier geht es um die ganzen Plagen, um das, was über die Erde kommt. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welcher gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer. Und er sprach, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren, 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Wir werden noch zurückkommen auf die Geschlechter. Aber erstmal lasst uns die Frage klären der Versiegelung. Was ist sie, was bedeutet sie? Und wir haben ein Bild der Versiegelung im Alten Testament. Und zwar derer, die vor dem Auszug aus Ägypten versiegelt werden. Und dieser Auszug aus Ägypten versinnbildet genau das, was am Ende der Zeit stattfindet. So, der Auszug aus Ägypten ist die Befreiung des Volkes aus der Knechtschaft der Sünde. Und jetzt wollen wir einfach sehen, was ist Versiegelung? Wir erinnern uns, dass das Buch die sieben Siegel hat. Warum kann niemand dieses Buch öffnen und die Siegel brechen? Weil niemand das Eigentumsrecht hat über dieses Buch. Niemand hat das Eigentumsrecht über den Menschen, der verloren gegangen ist. Deshalb muss er erkauft werden. Und es ist so schön, denn man sieht, dass von Anfang an Gott dieses geplant hat und schon der Jakob gesehen hat und wusste. Wir lesen vom Jakob, wie er seine Kinder segnet, bevor er stirbt. Und wie er da genau voraussagt, wer dieses Buch öffnen kann und öffnen wird, wer die Erlösung vornehmen kann, weil er ja erkauft hat. Das heißt, er hat den Menschen wieder zu seinem Eigentum gemacht. Als Adam fiel, war er weg. Er war zwar immer noch Eigentum Gottes, aber er gehörte nicht mehr zu Gott. Er war verloren. Er konnte vor seinem Angesicht nicht mehr bestehen. Und jetzt muss jemand diesen Menschen, der verloren ist, wieder zu Gott zurückbringen. Und ich lese hier in Kapitel 49, und Jakob berief seine Söhne und sprach, versammelt euch, dass ich euch verkündige, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. So der Jakob wusste schon, was da kommen wird. Er hat seine Söhne allen das vorausgesagt. Und ich lese jetzt nicht für alle, sondern ich lese nur für Juda. Ab Vers 8. Juda, du bist's, dich werden deine Brüder loben, deine Hand wird deinen Fremden auf dem Halse sein, vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Er ist der König unter seinen Brüdern. Juda ist ein junger Löwe, du bist hochkommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will sich wider ihn auflehnen? Von wem spricht er denn hier? Selbstverständlich von dem Lamm oder von dem Löwen, der gesiegt hat, der in Kapitel 5 von Offenbarung den Johannes aus den Tränen wieder herausholt. Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden. Was heißt Zepter? Zepter ist Regierung. Noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Nochmal, es ist wiederum Regierung, bis dass der Held komme und demselben werden die Völker anhangen. Wer ist der Held? Das ist Christus. Er kommt aus dem Stamm Juda und er ist der König. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und an seiner Eselin Sohn an den edlen Reben. Er wird sein Kleid an Wein in Wein waschen und seinen Mantel in Wein beblut. Auch das passt sehr schön, wenn wir alles weitersehen. Seine Augen sind trübe vom Wein und seine Zähne weiß von Milch. Wir sehen also hier, dass Christus, derjenige, der den Menschen erkauft hat, das Recht hat auf diese Erlösung des Menschen. Deshalb ist er derjenige, der die Siegel bricht, weil ein Siegel bedeutet Eigentum. Und wir haben gesehen, was die Siegel bedeuten. Sie bedeuten das Wort, sie bedeuten die Botschaft, die durch die Gemeinde gehen muss, die die Gemeinde tragen muss bis ans Ende der Zeit. So versiegeln bedeutet, du gehörst mir, du bist mein Eigentum. Und Christus hat alle Menschen errettet. Das heißt, für alle ist er gestorben. Aber nur die, die auch in ihrem Leben diese Errettung aufnehmen, für die, die durch den Glauben zum Überwinder werden, ist diese Rettung auch anwendbar. So, das Mittel steht jedem bereit, aber nicht jeder nimmt es an. So schauen wir uns an. Alle Menschen werden also erlöst, die im Glauben an Christus sind. Und sie werden auch versiegelt für die Erlösung. Und diese Versiegelung findet im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist statt, weil der bringt das Leben Jesu. Und jeder, der das Leben Jesu hat, ist versiegelt für die Ewigkeit. So, alle Kinder Gottes sind seine Kinder. Und dennoch gibt es einen Unterschied zwischen denen, die versiegelt sind, um erlöst zu werden und bei der Auferstehung auferstehen werden und den zweiten Tod nicht sehen. Und es gibt eine Versiegelung, die den Tod gar nicht sehen. Und das wollen wir hier betrachten. In Israel, im Bild dessen, was am Ende stattfindet, werden nur die Erstgeburt versiegelt. Warum? Und ihr könnt euch das gerne vorlesen. Ich lese nur aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 3, weil dort ist so ein bisschen die Zusammenfassung geschrieben. Ich lese dort ab Vers 11. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe die Leviten genommen unter den Kindern Israel für alle Erstgeburt, welche die Mutter bricht unter den Kindern Israel, also dass die Leviten sollen mein sein. Waren denn nicht das ganze Volk sein? Wieso waren die Erstgeburt? Denn die Erstgeburten sind mein seit der Zeit, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland. Da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel von Menschen an, bis auf das Vieh, dass sie mein sein sollten, ich, der Herr. So, in der 10. Plage, oder bevor die 10. Plage kommt, im Volk, damals in Ägypten, müssen alle das Lamm schlachten, alle müssen es essen. Keiner ist ausgenommen, der ausziehen soll aus Ägypten, weil jeder durch das Lammesblut erlöst wird. Und es muss das Blut an die Türpfosten gestrichen werden, in einer besonderen Weise, dass wenn der Engel kommt, der die Erstgeburt schlägt in Ägypten, an diesen Pfosten vorbeigeht. Sie sind versiegelt. Ihr seht aber, es ist nicht das ganze Volk versiegelt, sondern nur die Erstgeburt. Alle werden befreit, aber nur die Erstgeburt wird versiegelt. Warum dieses Bild? Nun, wenn wir betrachten das Ende, so sehen wir, wie im Schatten, das heißt im Bilde, das Ganze sich erfüllt. Der Plan Gottes ist, dass die Versiegelung am Ende der Zeit die versiegelt werden, die Ersten die Wiederherstellung erreichen. Und Gott hat sich die Erstlingsfrucht oder die übrigen, wie wir sehen werden, vorgenommen, dass sie fertig sind. Und diese Menschen werden versiegelt, weil sie die Ersten sind, die wiederhergestellt sind. Und sie werden versiegelt, dass sie gar nicht sterben. In dem Erlösungsplan werden außer den 144.000 sicherlich Henoch und Elia, die in den Himmel genommen wurden, ohne den Tod zu sehen, werden alle durch den Tod gehen müssen. Aber die, die wiederhergestellt werden, haben auch den Tod überwunden. Deshalb werden sie versiegelt. Dann, wenn der große Tag des Zornes Gottes kommt, kann sie niemand und nichts töten, weil sie sind wiederhergestellt. Lasst uns das mal im Vergleich sehen. So, die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft ist das Ziel des Erlösungsplanes. Die Befreiung des Volkes aus der satanischen Gefangenschaft ist das Ziel. Durch den Unglauben ist der Mensch Satans Gefangener geworden. Pharao lässt das Volk nicht gehen ohne die 10 Plagen. Das heißt, er verhärtet sich. Satan und seine Helfer kämpfen, um das Volk in der Gefangenschaft zu halten. Wir werden sehen, dass dieser Kampf sich in der Offenbarung genauso widerspiegelt wie im Bild dort in Ägypten. Ohne dass Gott eingreift, der Sieg muss errungen werden. Und dafür hat Gott die Plagen. So, die 10. Plage ist die entscheidende, durch welche Pharaos Macht gebrochen wird. Das heißt, es wird gezeigt, dass er machtlos ist. Und in der 10. Plage, die 10. Plage stellt die 7 Plagen am Ende der Zeit dar. Sie stellt den Zorn Gottes dar, weil das ist er tatsächlich. Und die Frage ist natürlich, wer wird bestehen unter diesen Menschen? Errettet werden alle, die an Christus glauben. Aber nur die Erstgeburt wird gegen den Tod versiegelt. Deshalb, alle Gläubigen werden durch Christus errettet. Aber die Versiegelten ohne Tod. Die Versiegelung hat diesen speziellen Grund. Sie soll vor dem Tod, den der Zorn Gottes bringt am Ende der Tage, allen Menschen, die nicht wiederhergestellt sind, bewahren. Sonst macht Versiegelung keinen Sinn. Aber wenn wir nicht wissen, dass jeder durch das Blut Jesu sozusagen für die Ewigkeit versiegelt wird. Aber alle Menschen, die durch den Tod gehen, werden nur bewahrt, dass sie den zweiten Tod nicht sehen. Aber die Versiegelten, die Erstgeburt, die wiederhergestellt werden zu ihren Lebenszeiten, sie überwinden auch den ersten Tod. So, sie sind versiegelt gegen den ersten Tod. So ist es ganz klar, dass unter den 144.000 kein einziger sterben wird und auch nicht sterben kann. Sonst macht die Versiegelung der 144.000 am Ende der Zeit null Sinn. Null Sinn. Warum sollen sie versiegelt werden, wenn alle letztendlich durch den Tod müssen? Nein, diese werden nur gegen den Tod versiegelt. Deshalb ist im Bild ganz klar, die Erstgeburt hat sich Gott geheiligt, weil sie am Leben bleiben und niemand sie töten kann. Deshalb, wer sind die 144.000? Warum werden sie versiegelt? Sie sind die Erstgeborenen. Sie sind die, die den Beweis erbringen, dass Satans Macht über den Menschen gebrochen ist. Sie haben völliges Vertrauen zu Gott. Das, was Adam verloren hatte, ist in ihnen wieder gewonnen und wiederhergestellt werden. Deshalb haben sie auch den Tod überwunden. der ja die Folge der Sünde ist, sowohl der erste als auch der zweite Tod. So die Versiegelung dieser 144.000 ist gegen den ersten Tod. Deshalb werden sie versiegelt. Sonst ist ihre Versiegelung null und nichtig. So, wir haben dieses Thema hoffentlich ganz deutlich betrachtet und ist für jeden klar. Jetzt wollen wir natürlich hinschauen in der Heiligen Schrift. Sind die 144.000 nur eine Beschreibung in der Offenbarung oder sind sie uns, ziehen sie sich durch die ganze Heilige Schrift durch? Und hier habe ich diese Skizze genommen, wo wir wissen, dass die Heilige Schrift spricht vom ersten Kommen, vom Tod Christi, vom zweiten Kommen, von der Endzeit, die ab 1798 beginnt. Und wir wissen, dass fast alle Schriften, und wenn nicht alle Schriften der Heilige Schrift, ihre Hauptkonzentration für diese Zeit haben. Das, was wir in Jesaja gelesen haben, stimmt und passt nur für diese Zeit des Zornes Gottes. Und dann gibt es natürlich für die, die im Millennium sind und das zweite Kommen Christi. So, lasst uns betrachten in der Heiligen Schrift, ob die 144.000 nur eine Sache sind, die im Neuen Testament, das heißt im Offenbarung beschrieben sind, oder ob sie schon immer in der Prophetie vorkommen. Und ich nehme da auch nur zwei Beispiele. Einmal in Micha, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Und es werden die übrigen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie ein Tau vom Herrn und wie die Tröpflein aufs Gras, das auf niemand harret, noch auf Menschen wartet. Jetzt müssen wir schauen, schon der Vergleich, das Bild ist eine geringe Zahl. Schon das Bild zeigt, es werden sein unter vielen Völkern wie ein Tau vom Herrn und wie die Tröpflein aufs Gras. Sie machen einen Unterschied in dieser Zeit des Gerichts. Ja, die übrigen aus Jakob werden unter den Heiden bei vielen Völkern sein, wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, welche niemand wehren kann, wenn er da durchgeht, zertritt und zerreißt. Und dann, ihr könnt auch das studieren im nächsten, der Prophet Zephania, der schreibt da noch Schöneres über diese Übrigen. Er sagt, zur selbigen Zeit, Zephania Kapitel 3, Vers 11, zur selbigen Zeit, und was ist diese Zeit? Das ist die Zeit des Zornes Gottes, des Gerichtstages Gottes. Wirst du dich nicht mehr schämen all deines Tuns, damit du wieder mich übertreten hast, denn ich will die stolzen Heiligen von dir tun. Das heißt, sie sind alle ausgesichtet worden, dass du nicht mehr sollst dich erheben auf meinem heiligen Berge, also auf dem heiligen Berge stehen, nur die, die überwunden haben. Ich will in dir lassen, übrig bleiben, ein arm und geringes Volk, die werden auf des Herrn Namen vertrauen. Die übrigen in Israel werden kein Böses tun, noch Falsches reden, und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und ruhen ohne alle Furcht. Ist das nicht eine wunderschöne Beschreibung in dieser Endzeit derer, die die 144.000 ausmachen? Genau das ist es. Im Alten Testament finden wir die 144.000 immer wieder vertreten in dieser Stunde des Gerichtes. Sie sind die übrigen und sie sind vollkommen und sie sind eine geringe Zahl. Sie sind nicht viele, weil die Erstgeborenen sind doch nicht viele. Danach kommen viele danach. So, lasst uns das klar und deutlich machen. Die übrigen im Alten Testament sind, wenn es am Tage des Gerichts ist, die 144.000. Dort ist ihre Zahl nicht beschrieben. In der Offenbarung haben wir nur ein Plus, dass wir ihre Zahl feststellen. Und wir werden auch sehen, warum die Zahl. Aber wir sehen, im Alten Testament sind es die übrigen. Im Neuen Testament, in der Sprache Jesu Christi, sind die übrigen oder die 144.000 die Auserwählten. Jesus beschreibt sie in Matthäus 24 und sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, so könnten auch die Auserwählten. Und er sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und in Römer 8 geht es um die Auserwählten, die zusammen mit Christus wird stehen auf dem Berge Zion mit den Erstgeborenen. Er ist der Erstgeborene unter vielen erstgeborenen Brüdern. So, es handelt sich immer um dieselbe Gruppe von Menschen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, den Stamm Israel und seine Zweige. Jetzt wollen wir sehen, um wen geht es denn, wenn es um sie geht. Wir wissen, dass Christus ist der Stamm. Jakob wurde zu Israel umbenannt, weil er der Überwinder ist. So, Christus ist der Überwinder. Er ist derjenige, der erkauft hat den Menschen. Und er besteht aus 12 Zweigen. Das sind die 12 Stämme Israels. Ich habe sie hier alle aufgeschrieben, so wie sie dem Jakob geboren wurden. Und jetzt wissen wir, dass aus diesen 12 Stämmen ja nur die, die auch in Christus überwinden, im Stamm bleiben. Deshalb beschreibt der Paulus, dass die, die nicht drin bleiben, obwohl sie von Israel sind, obwohl sie fleischlich in Jakobs Nachkommen sind, werden ausgerupft. Die Äste, die Zweige werden von dem Hauptast weggerupft, weil sie sind nicht des Glaubens. Und so werden die Heiden eingepfropft. Sie werden eingepflanzt, ein jeder in irgendeinen Stamm. So gibt es keine Erlöste, die nicht in irgendeinem Stamm eingepflanzt sind. Das erklärte Paulus wunderbar in Römer Kapitel 9 bis 11. So, das ist klar, dass jeder muss in Christus eingepfropft sein. Aber da Christus 12 Äste hat, sage ich jetzt mal, so muss jeder auf einem dieser Äste sein. Christus ist der Hauptstamm, das alles andere sind die Reben. Und wir sind die Zweige an diesem Stamm. Und diese Zweige sind 12. Das hat sich Gott so ausgedacht und das wird immer so bleiben. In Jerusalem gibt es nur 12 Tore und jeder wird durch das Tor einziehen, wo er, in welchem Stamm er gehört. So, wenn wir also von den Stämmen Israels sprechen, dann sprechen wir von einem reellen Stamm. Aber es kann nur der in diesen Stamm eingepfropft sein oder bleiben, der entweder als Heide wird eingepfropft durch den Glauben oder der geboren ist in diesem Stamm, wird ausgerupft und weggeschmissen, weil er ist nicht des Glaubens. Deshalb gibt es die Stämme, es gibt sie aber nicht mehr, die 10 Stämme. Es gibt nur Benjamin und Juda sind übrig geblieben und ein paar Leviten. Heutzutage, alle anderen sind umgekommen. Sie existieren nicht mehr und dennoch existieren sie, weil in Christus sind sie ja vorhanden. Jesus sagt, ich bin ja kein, Gott ist nicht ein Gott, der Tod, wenn er sagt, Abraham und Jakob, die sind zwar tot, sie schlafen, aber sie sind in Christus lebendig, weil in Christus ist jeder lebendig. Und sie werden zum Leben kommen, weil sie sind ja versiegelt, um am zweiten Tod nicht teilzunehmen. So, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, muss in einen Stamm eingepflanzt werden, wenn er in Christus eingepflanzt werden will. So, aus Christus gehen die Stämme. Und jetzt wurde damals der eine Stamm ausgebrochen, der Dan. Und Dan wurde ausgebrochen, weil er als Stammesvater nicht überwunden hat Und an die Stelle wird der Manasse eingetan. Warum wird Josefs Sohn eingenommen? Und die Bibel erklärt uns auch das sehr schön, weil es gibt ja eine Ordnung mit der Erstgeburt, schon bevor Gott sich die Erstgeburt ausgesucht hat, dass sie nicht sterben soll, damals in Ägypten. Ich lese ab Vers 1 in Kapitel 5 im 1. Chroniker. Die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Israels, denn er war der erste Sohn, aber damit, dass er seines Vaters Bett entweihte, das heißt, der Ruben hat mit einer Frau des Vaters geschlafen und dadurch wurde ihm das Erstgeburtsrecht genommen, ward seine Erstgeburt gegeben den Kindern Josefs, des Sohnes Israels. Und er ward nicht aufgezeichnet zur Erstgeburt. Denn Juda, der mächtig war unter seinen Brüdern, dem ward das Fürstentum vor ihm gegeben und Josef die Erstgeburt. Jetzt müssen wir verstehen, wie Gott das grundsätzlich gemacht hat. Wenn ein Mann mehrere Frauen hatte, hat er gesagt, und er liebt die eine und die eine liebt er nicht. Und das war ja ihm, oder sie gefällt ihm mehr oder wie die andere. So, das war bei Jakob genau der Fall. Jakob will die Rahel, aber der Vater betrügt ihn und gibt ihm die Lea. Und jetzt hat der Jakob die Lea und die Rahel. Und jetzt bringt die Lea das erste Kind auf die Welt. Das ist der Ruben. Aber der Ruben verliert. Wer ist jetzt der Nächste? Und Gott sagt, wenn einer zwei Frauen hat und die, die er nicht liebt, bringt aber den Erstgeborenen zur Welt, dann ist der Erstgeborene. Die anderen alle können die Erstgeburt nicht mehr haben, weil der Erstgeborene ist die Mutter bricht. So ist das gesagt. Deshalb ist der Juda nicht der Erstgeborene, er ist nur der Fürst. Und da Rahel irgendwann mal auch Kinder kriegt und Josef der Erstgeborene der Rahel ist, bekommt er die Erstgeburt. Deshalb werden seine Söhne, deshalb ist der Manasse hier derjenige, der die Stelle Gads einnimmt. Das war genauso bei den Jüngern. Der Judas fällt weg, er war ja nie treu und dafür kommt und pflanzt Christus den Paulus ein. So, die Stämme sind also reelle Stämme. Es geht also nicht um eine Symbolik hier in der Versiegelungsprozess, weil sie müssen in einen Stamm eingepfropft sein. Und da die Stammesväter ja überwunden haben, sind die Stammesväter auch die Wurzel jedes Stammes. Und so stehen auch auf den im Neuen Jerusalem, auf den Türen, auf dem Eingang in die Stadt, die Namen der 12 Stämme Israels. Und auf einem wird Manasse stehen und auf den anderen stehen alle anderen Söhne des Jakob, die überwunden haben. So, die Stämme sind reell. Und jetzt müssen wir schauen, warum die Zahl. Ich lese, damit wir schnell durchkommen, ab Vers 9 in Kapitel 7 Offenbarung und dann kommen wir, dass wir die Zahl klären. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhl stehen und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel stunden um den Stuhl und um den Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antwortete der Älteste einer und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die kommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes, Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Sie wird auch nicht mehr fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So, wir haben also in den ersten Versen bis Vers 8 die Beschreibung der Versiegelung. Und dann, da hört er die Zahl, er sieht sie nicht. Und jetzt sieht er vor dem Stuhl eine große Schar, die ist unzählbar. Ist die wirklich unzählbar? Natürlich nicht, sie ist zählbar. Aber ihre Zahl ist unwichtig. Es ist eine große Schar, wie der Sand am Meer. Sie muss nicht angegeben werden. Warum? Wir werden sehen, warum. Und jetzt kommt aber einer der Ältesten, mit dem er sprach, und sagt, siehst du, da unten, da gibt es eine Gruppe, die haben auch weiße Kleider an. Und wieso sind sie extra von den anderen? Und wenn wir jetzt, und viele interpretieren ja, das heißt, dass die 144.000 eine symbolische Zahl sei und dass es die große Schar sei. Aber lasst uns doch mal betrachten und ein wenig prüfen, ob das auch stimmen kann. Weil, was sind die Dinge, die beschrieben werden von denen, die hier in weißen Kleidern sind? Gehören sie zur großen Schar? Erstens muss die Frage nicht gestellt werden, weil hier steht, woher sie gekommen sind. Wer sie sind? Aus allen Heiden und Völkern und Sprachen. Das wäre eine Frage ohne Sinn, weil sie sind ja schon beschrieben. Und dann schauen wir uns das an, was mit ihnen passiert. Und ich sprach zu ihnen, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal. Sind alle Menschen, die erlöst werden, aus großer Trübsal gekommen? Nein. Und hier geht es um die große Trübsal, die noch nie war, seitdem es Menschen gibt auf Erden. Die Trübsal, die aus Daniel Kapitel 12, Vers 1 kommt. Dann, es ist die Trübsal, die Jesus beschreibt. Es ist die Trübsal der sieben Plagen, wo niemand anders durchkennt. Und dann, und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Die Waschung des Kleides bedeutet Vollkommenheit. Die meisten Menschen, diese, die kommen, die haben die Vollkommenheit nie erreicht. Sie sterben so wie Moses, wenn ich jetzt so will, unvollkommen. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. So, das sind die Leviten, das sind die, die im Tempel dienen. Da gibt es nicht das ganze Volk, das da dient. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern und dürsten. Wer geht denn durch Hungern und Dürsten? Wir haben gelesen in Jesaja, Brot und Wasser ist ihnen gewiss. Und sie wird auch nicht fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Während der sieben Plagen haben wir sowohl das Problem des Essens, weil sie können nicht kaufen und verkaufen, sie haben weder Wasser, weil es wird zu Blut. Wie sollen sie überwinden? Wie sollen sie überleben? Und die Sonne wird siebenmal heller scheinen und Hitze geben. Wie sollen dann die Menschen überwinden, überleben? Und diese Menschen werden da durchgehen. Das sind nicht alle von den Erlösten, die da durchgehen. Stellt euch vor, das wäre völlig unmöglich. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So, diese Gruppe, die er hier beschreibt, kann auf die große Schar gar nicht zupassen. Weil die große Schar, alle Erlösten, können nicht sein. Und dann die übrigen, die kleine Zahl, kommt nicht hin. Jetzt schauen wir uns an, warum muss es eine feste Zahl sein, die versiegelt sind, die den Tod nicht sehen und nicht irgendeine Zahl. Wenn wir im Alten Testament lesen, und ich öffne wieder im vierten Buch Mose, in Kapitel 3, dort haben wir diesen Prozess des Zählens. Und ich lese jetzt, nachdem ich habe ja 11 bis 13 gelesen, dass die Erstgeburt muss ausgeglichen werden mit den Leviten. Das heißt, die Leviten müssen die Erstgeburt ersetzen. Und jetzt zeigt uns Gott, wie er das macht. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai und sprach: Zähle die Kinder Levi nach ihren Vaterhäusern und Geschlechtern, alles, was männlich ist, eines Monats alt und höher. Also zählte sie Mose nach dem Wort des Herrn, wie er geboten hatte. Warum musste er sie zählen? Schaut am Ende, kommt heraus, ab Vers 39, Kapitel 3 im 4. Buch Mose, alle Leviten zusammen, die Mose und Aaron zählten und ihren Geschlechtern nach dem Wort des Herrn, eitel Mannesbilder, eines Monats alt und drüber, waren 22.000. Und der Herr sprach zu Mose: Zähle alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Kindern Israel, eines Monats alt und darüber. So, die Erstgeburt ist alle, aber hier wird jetzt nur das Männliche gezählt, weil nur das Männliche konnte dort im Tempel dienen. Aussondern für und eines Monats alt und drüber und nimm die Zahl ihrer Namen. So, sie müssen gezählt werden. Warum? Und sollst die Leviten mir dem Herrn aussondern für alle Erstgeburt der Kinder Israel und der Levitenvieh für alle Erstgeburt unter dem Vieh der Kinder Israel. Und das war eine Arbeit. Und Mose zählte, wie ihm der Herr geboten hatte, alle Erstgeburt unter den Kindern Israel und fand sich an der Zahl der Namen aller Erstgeburt, was männlich war, eines Monats alt und drüber, in ihrer Summe 22.273. So, warum die Zahl? Ist ganz, ganz klar. Es musste ja so viel Erstgeborene, so viel Leviten eingesetzt werden. Und ihr seht, die Zahl gleicht sich aus. So, die 22.000 sind, die müssen ausgeglichen werden. Und jetzt, wer hat denn die Zahl der Versiegelten festgelegt? Im alten Bilde war es, wie viel Erstgeborene es gibt. Aber sie sind gezählt. Sie müssen gezählt sein. Und in der Offenbarung für die Endzeit hat sich Gott die Zahl selber zurechtgelegt. Er hat sich selbst die Zahl genommen, die dazu passen soll. Und das ist 12.000. Und ich lese deshalb: Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt werden, Kapitel 7, 4 in Offenbarung, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von den Geschlechtern Juda 12.000. Er fängt mit Juda an, weil Juda ist der Fürst. Von dem Geschlechte Ruben 12.000. Von dem Geschlechte Gad 12.000, von dem Geschlechte Asser 12.000, von dem Geschlechte Naphtali 12.000, von dem Geschlechte Manasse 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Simeon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Levi 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Issachar 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Sebulon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Josef 12.000 versiegelt und von dem Geschlechte Benjamin 12.000 versiegelt. Das sind die 144.000. Es sind die Erstgeborenen, die Erstlingsfrucht, die übrigen, die Auserwählten. Sie kommen überall in der ganzen Bibel vor. Sie sind unumstrittbar das Ziel des Erlösungsplans. Aber sind sie alle Erlösten, wenn jetzt dieser Stamm voll ist mit einer unzählbaren Schar? Ihre Zahl ist nicht entscheidend und nicht wichtig. Aber die Zahl derer, ob es die 12 Apostel sind, die 12 Stämme, ob Jerusalem 12 Tore hat oder nicht, ob es 12 Stadien lang, all diese Zahl 12 hat einen Zweck. Und Gott hat sich sie so ausgesucht. Deshalb sucht er sich von jeder Kategorie von denen, die erlöst werden, von jedem Charakter 12.000 Menschen aus, die sind aus irgendeinem Stamm und sie werden versiegelt. Sie sind die, die auserwählt sind. Berufen sind alle, aber auserwählt, um versiegelt zu werden für die Endzeit, sind nur die 144.000. Und sie müssen gezählt sein. Deshalb ist ihre Zahl festgelegt. Weil die Erstgeburt wurde gezählt um auszugleichen mit den Leviten. Deshalb ist sie im Kontrast mit der großen Schar, die unzählbar ist. Das heißt, ihre Zahl ist nicht wichtig. Sie sind eine große Zahl. Aber das ist hier eine geringe Zahl, die versiegelt werden gegen den ersten und den zweiten Tod. So, fassen wir zusammen. Der Beginn des Auftrags, Licht zu sein in der Gemeinde, waren die 12 Apostel. Die Vollendung des Auftrags, Licht zu sein, sind die 144.000, die auserwählten Diener Gottes. Sie werden das, was in der Offenbarung geschrieben ist, völlig erreichen, nämlich sie werden Christus in ihrem Leben völlig offenbaren. Und da sie Christus in ihrem Leben völlig offenbaren, werden sie versiegelt gegen den ersten Tod. Warum sollten sie noch den Tod kosten, wenn während ihres Lebens sie mit reinen Lippen geworden sind, wenn ihr Herz umgewandelt wurde, wenn Christi Leben völlig ihr Leben geworden ist, warum sollten sie dann noch sterben müssen? Deshalb sind sie versiegelt und sie werden in alle Ewigkeit eine besondere Gruppe sein, weil sie sind die Ersten, die reif sind. Sie sind die Ersten, die das Ziel erreichen, völliges Vertrauen auf Gott in dieser Endzeit. Sie sind die, die nie den Tod sehen werden. Sie werden umgewandelt, weil wir müssen umgewandelt werden in das Ebenbild Christi. Und wir wissen, der Paulus beschreibt das in 1. Korinther 15 wunderbar. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle umgewandelt. Und die, die nicht sterben, sind die Versiegelten. Sonst macht Versiegelung null Sinn. So, Gottes Plan, den er hatte von Anfang an mit den Menschen, wird in den 144.000 erfüllt. Sie bestehen im Glauben. Gottes Plan, Gottes Verheißung, die er dem Abraham gibt, dass er ein Licht und ein Segen sein wird für alle Völker, wird in den 144.000 erfüllt. Dass der Mensch Christus völlig darstellt, das Licht der ganzen Welt ist, wird in den 144.000 erfüllt. Deshalb sind sie die Krone. Deshalb sind sie der Mittelpunkt, das Ziel des Erlösungsplans. Und wer das nicht versteht, versteht die Erlösung nicht. Und dann versteht man nicht, warum dieses ganze Bild uns gegeben ist. Aber es ist uns gegeben, weil Gott ein Volk rufen will, dich und mich, unter ihnen zu sein. Ob er uns auserwählt hat, weiß ich nicht. Ich hoffe es, ich kämpfe dafür, ich möchte einer von ihnen sein. Ich möchte in meinem Herzen die Sünde für immer erledigt haben. Ich möchte das Misstrauen auf Gott für immer entfernt haben und möchte stehen vor Gott, wenn er in seinem Zorn kommt, wenn alles geprüft wird, wenn alles bewegt ist, möchte ich bestehen bleiben vor ihm. Und ich hoffe, du auch. Amen.